dann neuen Devotee, der nichts hat und so weiter. Ich mache es manchmal im Vrindavan, dass ich meine Sachen Leuten schenke. Denn wenn man heute zum Hare Krishna Devotee kommt und gibt, dem ist sie das nicht fein genug, ne, was man hat. Muss man aber in Indien freuen sich die noch. Und man fühlt sich sehr erleichtert. Ne? Einfach sein. Vollführe strikten Sadhana, möchte ich nichts mehr zu sagen, haben wir schon oft gehabt. Praktiziere Loslösung, haben wir eben gehabt, in der Einfachheit. Reise. Brahmachari-Leben ist gut, wenn man reist. Spirituelle Praxis, könnte man sagen. Ja. Reisen ist gut. Das ist natürlich gut, wenn man jetzt nicht so einfach Reisefieber hat, so Wanderlust. Hier, das muss ich auch noch sehen und da muss ich jetzt auch noch hin. Wenn du reisen musst und Wanderlust hast, geh auf Pilgerreise. Dann kannst du das richtig einsetzen. Nicht? Und was kann man dann noch machen? Reise, ja. Als Sankirtan-Devoti ist es klar und als Prediger ist es auch klar. Dann, wichtig für einen die Brahmachari, mach dich abhängig von Krishna. Haribol! Da bin ich total begeistert von. Also das ist wirklich... Habt ihr das nicht schon mal gemerkt, wenn ihr das bewusst macht auf Sankirtan? Wie schön das wird. Ich rede immer, Sankirtan ist irgendwie, wenn man Sankirtan die Wolf hat, dann kommt man automatisch dahin, weil man da weiß, wie das ist. Aber auch als Prediger, wenn man... Ich denke, das geht erst los, wenn man nicht das Predigen, wenn man nicht selber weiter weiß und zu Krishna sagt, bitte rette die Situation und sich abhängig macht von Krishna. Und dann, dann geht es. Ja. Dann, als Brahmachari ist es gut, eine kleine Sache zu lernen, eigenständig zu werden. Denn man heiratet ja meistens um, unter anderem auch um ein Hausdiener zu haben. Das Brahmachari sollte man es lernen, selber zu dienen. Also das ist jetzt nichts für Matas, aber das ist ja die Realität. Ja. Man sollte selber seine Sachen waschen, nicht unbedingt abhängig sein von Waschmaschinen und Trockenmaschinen und so weiter. Eigenständig sein, das hilft sehr. Selber kochen können, sich selber versorgen können. Mutti-Söhnchen und Brahmachari-Leben geht schlecht zusammen. Man muss ein bisschen, im Englischen sagt man self-reliant werden, also eigenständig, selbstversorgend, steht da drin, das Brahmachari. Mache stetigen Service, hilft dann auch stetig zu werden. Für Brahmachari ist es gut, praktiziere die Tiefe im Alltagsleben. Was heißt das eigentlich, tiefer zu werden? Könnte ich hierfür ein paar Worte sagen? Gute Frage, ne? Olaf? Ja. Ja, also eine Antwort war, dass man nicht nur die Regeln und Regulierungen um des Befolgens willen ausführt, sondern dass man da weiß, warum. Und dann langfristig hattest du gesagt, ich habe eben... Ja, langfristig aus Anziehung heraus handeln. Ja?
Ich denke, wirklich ständig in jedem Moment zu akzeptieren, dass die Realität also sehr etwas Komplexes ist, dann muss man auch, da muss man tiefer werden. Meistens ist die Oberflächlichkeit aus der Versimplifizierung heraus.
Mhm. Dass man versteht, dass die Realität etwas sehr Komplexes ist, das bedeutet tief zu werden. Oberflächlichkeit ergibt sich aus einer Vereinfachung. Vereinfachung oder ja. Gopa Guru. Ja. Jeden Moment beten, was ist zu Guru und Krishna, was ist das Beste für mich? In jedem Moment meines Lebens. Ja. Ja, ja, man versteht, dass die Arrangierungen, die dann kommen, auch wenn sie äußerlich gesehen ziemlich chaotisch erscheinen, verrückt sogar, dass sie doch für meinen Fortschritt gut sind. Wieder, Markus, was würdest du sagen über Tiefe? Dass man das tägliche Leben als eine Schule betrachtet. Sehr schön. Wo man etwas lernt, meinst du? Oder wie? Ja, so oft will einem das Leben etwas sagen und man kann aus dem Leben etwas lernen. Sehr nicer Punkt, glaube ich auch. Danke. Dayal Goranga Prabhu. Dass man Tiefe bedeutet, eine Bemühung im Chanten zu machen. Jean-Philippe.
Introspektiv.
Ja, ich glaube, man muss introspektiv, nach innen schauend sein. Gibt es ja auch Antamukar und Bahimukar. Der nach innen schauende und der nach außen schauende. Ja. Ja. Was kann man noch sagen für Tiefe? Wer ist noch? Dao, wir möchten dich hören zu diesem Thema. Ja, lieber hören über diesen Punkt. Gut, ja. Ja, gut. Till. Über seine Grenzen hinauszugehen und neue Herausforderungen anzunehmen. Ja. Krishnas Arrangierung im Alltag wahrzunehmen. Das ist Tiefe. Wahrzunehmen. Und sich dementsprechend zu verhalten, dass man also das erkennt und dann darauf eingeht. Ja, ja, in dem Sinne auch wahrnehmen. Ich nehme eine Möglichkeit wahr. So in dem Sinne. Frau Wallaba, was hast du zum Thema Tiefe? Im Augenblick, ja. Ja, kein Problem, kein Problem. Ja, Olaf, wir haben die schon, aber wir kriegen gleich nochmal. Ja? Dass wir Krishnas Arrangierung hinter den Dingen erkennen und dann erkennen, Krishnas Plan erkennen, der viel genialer ist als unser eigener Plan, den wir mit unserem Ego schustern. Kalu National, ist das eine Meldung oder ein Verweis? Ja, dann nehmen wir Olaf und dann möchte ich euch noch eine Antwort der Acharyas sagen. Ja. Ja, ja. Tiefer kommt man nur, wenn man etwas aufgeben will. Das hat mir ein Devotee aus Indien mal geschrieben. Maharaj, always remember, hatte er gesagt, wenn du etwas Höheres willst, musst du etwas Niederes aufgeben. Haribol. Nicht? So meinst du, glaube ich, in dem Sinne auch. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sagt, dass es drei Punkte gibt. Ne, und zwei davon bringen uns zum tiefer werden. Man hört etwas. Shravana. Dann kommt der nächste Punkt, Manaha. Manaha, dass man über etwas reflektiert, tief darüber nachdenkt. Nicht einfach hören und dann sprechen, sondern darüber reflektiert. Und dann kommt Smarana, Erinnerung. Das bringt uns in tiefere Schichten des spirituellen Verständnisses. Erinnerung, Meditation. Wir haben so viele Dinge über das Krishna-Bewusstsein gehört. Haben wir darüber reflektiert? Von allen Aspekten darüber nachgedacht. haben wir das in eine tiefere Dimension in unser Leben reingebracht. Zum Beispiel jetzt reflektieren wir ein bisschen über Tiefe. Und ihr merkt, da kommen so viele nice Sachen auf. Wir gehen von der Oberfläche, einen Schritt tiefer. Mana, reflektieren. Und dann kommt Smarana. Smarana, Meditation, Erinnerung. Dann haben wir was. Denn we own it. Wie sagt man, dann ist das unser Eigentum, diese Thematik. Das gehört uns ganz in der Tiefe. Wir haben damit gearbeitet. Wir haben damit das zu unserem Eigen gemacht. Aber sehr schön, was ihr gesagt habt über Tiefe. Ihr seid also wirklich, da kommen wirklich wunderbare Sachen raus. Ich bin ganz berührt, also wirklich gut. Also praktiziere Tiefe im Alltagsleben. Das werden wir nachher noch in der Meditation des Brahmacharis haben. Ach, am liebsten würde ich da jetzt sagen, aber dem vergebe ich meine besten Punkte vorher schon. Das macht kein Lecturer. Ne? Als nächstes kommt die vermeide die Gemeinschaft mit Frauen, und damit meine ich jetzt diese auf der die sinnliche Eindrücke macht. Wenn die Matas tanzen, schau nicht zu, wie sie tanzen. Oh, ist ja interessant. Ja, so könnte man eigentlich auch mal, nicht? Das ist diese Gemeinschaft mit Frauen, da muss man ein bisschen diszipliniert einfach sein. Denkt nie, ihr seid Avalutas, ihr könnt euch darüber hinwegsetzen. Solche haben wir auch bei uns in der Bewegung. Die sich gern darüber hinwegsetzen, aber nicht merken, wie sie innerlich dann ins andere schwingen und kommen. Höre sie nicht singen. Das ist jetzt kein Problem, wenn man dann ein Tape, Govinda, Adi Purusham ist, Yamunaji singt da, nicht? Aber es geht so in das sinnliche Erfassen, dieses Krrr. Kennt ihr das bei weltlichen Musikerinnen? Die legen ja alles drauf an, ihre Stimme mit so ein bisschen sinnlichen Treller zu verstehen, nicht? Und so, ich weiß nicht, ob ihr Schlagermusik mal studiert habt, nicht? Da soll man nicht so reingehen in diese Thematik. Ein bisschen vornehme Distanz haben. Versuchen, ein Brahmachari soll auch versuchen, niemanden zu beeindrucken. Wir sind solche Eindruckschinder. Schlimm. Ich versuche, niemanden zu beeindrucken durch gelehrtes Auftreten. Immer wenn du merkst, du denkst ein bisschen etwas heraus nach außen, dann weißt du schon, jetzt wärst du äußerlich. Oder dass man besonders athletisch tanzt, damit entweder die Brahmacharis oder noch die Brahmacharinis da sehen. Der hat ja wirklich eine athletische Art hier, das ist ja unglaublich. Ja. Athletisches Tanzen, beredetes Sprechen, nicht? All das sind Sachen, wo man Ansehen schinden will. So, ich bin fast am Ende und dann können wir in die Nacht hineingehen. Spiel nicht mit dem Geist. Oh, wenn das jetzt so wäre, dass ich unter Umständen ein Kind hätte und in einer Alpenhütte oben mit Familie lebe, dann würde ich mir einen Satellit da anschrauben, dass ich alles empfangen kann. So der Geist will manchmal in diese in dieses Fantasieland herein und hat dann eine eigene Freude dran. Man geht in seinen eigenen Film, wenn man schon gar nicht, wenn das immer so anstandet wird, dass man ins Kino geht. Ne? Da dreht man sich seinen eigenen Homemade-Movie. Verlasse die Kinovorstellung Mayas, denn du merkst, dass du ins Daydreaming, sagt man dazu. Daydreaming, wie sagt man? Tagträume. Wenn du in Tagträumen, unterhalt die nicht, gib die nicht weiter Kraft mit deiner Attention und deiner Sache. Kennt ihr das, dieses Daydreaming? Der geht da ganz schön rein. Einfach sagen, halt, ich bin im falschen Film hier, merke ich gerade. Auf Wiedersehen, ich habe hier was, das ist nicht der, ich bin hier was, da fühle ich mich nicht zu Hause jetzt. Was ich jetzt so alles gesagt habe, war eine Erläuterung zu dem Vers Tapasya Brahmacharyena Chamena Cha Dhamena Cha Tyagena Satya Shochab Yamena Niyamena war 6.1.13-14. Ihr habt euch den schon notiert und ich habe ihn auch schon vorgesehen. Prabhupada hat uns gesagt, und das ist die abschließende Sache: If we purify our existence by Tapasya, we can also do wonderful things by the grace of the Lord. Indeed, nothing is impossible. Indeed, nothing is possible without Tapasya. The more we engage in austerity, the more we become powerful by the grace of the Lord. Merkt wie Prabhupada zweimal sagt, by the grace of the Lord. In Deutsch etwa: Wenn wir unser Dasein durch Tapasya reinigen, können wir durch die Gnade des Herrn wundervolle Dinge tun. In der Tat, nichts ist möglich ohne Tapasya. Je mehr wir uns in Austerity, also Entsagung, beschäftigen, desto machtvoller, desto ermächtigter werden wir durch die Gnade des Herrn. Desto ermächtigter werden wir durch die Gnade des Herrn. Diese Zeit als Brahmachari, die man richtig ausübt und wirklich auch zu der Tapasya steht. Ayaisa Tapasa Brahmachariena Shamena Cha Damena Cha. Gleich zu seinem Geist, die Sinne zu kontrollieren, Loslösung praktiziert, Wahrhaftigkeit praktiziert, Sauberkeit, Regeln und Regulierung. Wenn wir das tun, Pranavallabha, du wirst sehen, du wirst durch die Gnade des Herrn ermächtigt. Also ich meine jetzt jeden, bei jedem ist das so. Das ist so wichtig. Einmal hat Prabhupada in Delhi gesprochen. Für 14 Tage. Und jeden Abend kamen 20.000 bis 30.000 Leute. Einmal, nur um ihn sprechen zu hören. Einmal drehte sich Prabhupada zu seinen Sannyasis um und sagte: Wisst ihr, warum ich die Leute verehre? Weil ich die Sexualität beherrsche. Da wird man durch die Gnade des Herrn ermächtigt. Sehr wichtig, nicht, wir werden machtvoll unabhängig von Krishna. Durch die Gnade des Herrn. So, Hare Krishna, liebe Devotees. Ich bin jetzt ein bisschen länger gewesen. Ich werde das nicht wieder tun. Also morgen. Morgen werden wir ein bisschen entspannter durch den Tag gehen. Ich habe einfach gedacht, heute haben wir noch so die Aufmerksamkeit und ich habe gesehen, wie ihr noch mitgemacht habt. Tut mir leid, ich habe irgendwann gemerkt, oh, jetzt habe ich nur noch zwei Punkte, die mache ich jetzt auch noch zu Ende. Ich möchte hier dann auch an dieser Stelle so gleich enden und keine Fragen in Empfang nehmen, weil wir jetzt auch die Milch vom Bauern bekommen haben. Ich glaube, einer muss sich mal erkundigen. Ich denke, dass wir ganz kurz jetzt noch sehen, wie wir alles machen. Ich würde vorschlagen, dass wir morgen um 7 Uhr ein kleines Morgenprogramm machen. Man kann früher, also es ist gut, früher aufzustehen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Wir lesen heute einen passenden Vers aus dem ersten Kanto, 11. Kapitel, Text 36. Udama Bhava Vishunamala Palgu Asa Vridavaloka Nihato Madano Iyasam Samuya Chapam Ajaha Ramadottama Ah, ya yasyendriyam vima eso vimatitam
vimatitam
kuhakaya
kuhakaya
na
sheku sheku.
Better facets alleine chen was alleine facets udama bava pishuna malapaguhasa. Vrida valoka nihato madano priyasham samuya cha pamajahat pramudattamasta yasyendriyam vimatitam kuhake nasheku. Übersetzung. Obgleich das schöne Lächeln und die scheuen Blicke der Königinnen maglos und aufregend waren, und obwohl sie in der Lage waren, den Liebesgott zu erobern und ihn zu zwingen, seinen Bogen enttäuscht wegzulegen, und obwohl ihm sogar der standhafte Shiva zum Opfer gefallen wäre, gelang es ihnen trotz all ihrer magischen Künste und ihrer Anziehungskraft nicht, die Sinne des Herrn zu erregen. Und das ist ein Text aus dem Sri Krishna zieht in Dwaraka ein, und es wird gegen Ende, es ist ja Text 36 beschrieben, wie die Königin, die so wunderschön war, dass der Liebesgott gezwungen ist, seinen Bogen enttäuscht wegzulegen. Er kann also, das ist so eine Schönheit, da hat er nichts mehr zu melden, ne? Dass er, als Krishna sie sah, war sie nicht in der Lage, die Sinne des Herrn zu erregen. Das ist ein sehr, sehr schöner Verbot, eine sehr schöne Erläuterung. Der Pfad der Loslösung, der Pfad der Rückkehr zu Gott, verbietet stets den Umgang mit Frauen. Und so verbietet oder beschränkt das vollendete Sanatan Dharma oder Varnashram Dharma Modell weibliche Gesellschaft. Es verbietet oder beschränkt. Wie kann dann aber jemand als die höchste Persönlichkeit Gottes anerkannt werden, denn mehr als 16.000 Frauen verfallen ist. Mehr als 16.000. Diese Frage macht von wissbegierigen Menschen zu Recht erhoben werden, wenn sie wirklich bestrebt sind, das transzendentale Wesen des höchsten Herrn kennenzulernen. Um solche Fragen zu beantworten, haben die Weisen in Naimisharanya den transzendentalen Charakter des Herrn in diesem und in den folgenden Versen erörtert. Im obigen Vers ist zu entnehmen, dass die bezaubernden weiblichen Reize, denen der Liebesgott oder selbst der überaus standhafte Shiva zum Opfer fallen würde, die Sinne des Herrn nicht zu besiegen vermochten. Die Aufgabe des Liebesgottes ist es, weltliche Lust zu wecken. Das gesamte Universum bewegt sich, weil die Lebewesen durch die Pfeile des Liebesgottes erregt werden. Alles Geschehen in der materiellen Welt hat seine Ursache in der im Mittelpunkt stehenden Anziehung zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht. Ein männliches Wesen sucht nach einem weiblichen, das ihm gefällt. Und das weibliche Wesen hält nach einem geeigneten männlichen Wesen Ausschau. Dies ist die Antriebskraft der materiellen Welt. Sobald sich ein Mann mit einer Frau vereinigt, zieht sich durch geschlechtliche Beziehung die materielle Fesselung des Lebewesens fest zu. Als Folge davon wird die Zuneigung zu Haus und Heim, Vaterland, Nachkommenschaft, Gesellschaft, Freundschaft und Anhäufung von Reichtum, das trügerische Tätigkeitsfeld des Mannes und der Frau. Und so manifestiert sich eine falsche, aber unermüdliche Zuneigung zum vergänglichen materiellen Dasein, das voller Leiden ist. Ich glaube, das beantwortet Jaigopals Frage auch, was denn so verkehrt ist an diesem Zuziehen der Fessel der Sexualität. Das materielle Dasein verfestigt sich, das voller Leiden ist. Nämlich Form von Anhaftung, an Haus, Heim, Vaterland, Nachkommenschaft, Gesellschaft, Freundschaft und den ganzen Kram, Anhäufung von Reichtum. Den, die sich im Brahmachari-Seminar befinden, nein, sorry, das ist jetzt eine Interpolation gewesen, den, die sich auf dem Pfad der Erlösung befinden, um nach Hause zu Gott zurückzukehren, wird daher von allen Schriften geraten, sich von solchen Begleiterscheinungen materieller Zuneigung zu befreien. Erst die Anhaftung zu einer Frau und daraus dann Heim und Herd und Kindern und Familienanhäufung und dann natürlich auch Geld, weil man das ganze Jahr betreiben muss. Und das ist nur durch die Gemeinschaft mit den Geweihten des Herrn möglich, die man als Mahatma oder große Seelen bezeichnet. Der Liebesgott schießt seinen Pfeil auf die Lebewesen ab, um sie nach dem anderen Geschlecht verrückt werden zu lassen. Ganz gleich, ob das betreffende Wesen tatsächlich von körperlicher Schönheit ist oder nicht. Wenn die Pfeile da sind, ist das egal. Der Einfluss des Liebesgottes wird ja selbst in tierischen Gesellschaften, deren Angehörige in den Augen zivilisierter Menschen sehr hässlich aussehen. So ist die Macht des Liebesgottes selbst unter den hässlichen Lebensarten spürbar, ganz zu schweigen von den vollendeten Schönheiten. Shiva, der als überaus duldsam gilt, wurde ebenfalls vom Pfeil des Liebesgottes getroffen. Denn auch er wurde wie toll nach der Mohini-Inkarnation des Herrn und gab sich schließlich geschlagen. Ja, der Liebesgott selbst wurde durch das feierliche und erregende Verhalten der Glücksgöttinnen bezaubert und gab freiwillig aus Enttäuschung Pfeil und Bogen auf. So groß war die Schönheit und Anziehungskraft der Königin Sri Krishnas. Und doch vermochten sie nicht, die transzendentalen Sinne des Herrn zu erregen. Denn der Herr ist absolut vollkommen und Atmarama, das heißt in sich selbst zufrieden. Er benötigt nicht die Hilfe anderer zu seiner Befriedigung. Daher konnten die Königinnen den Herrn durch ihre weibliche Anziehungskraft nicht zufriedenstellen, sondern sie befriedigten ihn nur durch ihre aufrichtige Zuneigung und ihren aufrichtigen Dienst. Können wir bitte noch Platz machen für Frau Nawala, weil das ist zu kalt auf dem Boden. Du holst dir eine Entzündung oder so. Bitte, und du musst auch Notiz machen. Da ist jetzt Platz geschaffen für dich. So, jetzt kommt, bringt Prabhupada die Erläuterung zu einem Ende. Er sagt also, dass es nicht möglich ist, diesen Pfeilen zu entgehen. Wenn die einmal sitzen, dann sitzen sie. Nicht? Selbst Shiva, sagt er, ist dem ausgeliefert. Ja, selbst Amor selber oder Cupid, der Liebesgott. Wir sagen in Deutsch Amor zu Cupid. Kamadev in Sanskrit. Hat keine Chance. Also selbst der wird reingenommen, wie man so schön sagt, im Brahmachari-Deutsch. Jetzt kommt die Lösung. Nur durch unverfälschten, transzendentalen, liebevollen Dienst, muss liebevoll sein, liebevollen Dienst, konnten die Frauen Krishnas, die Königin, den Herrn zufriedenstellen. Und es gefiel dem Herrn, sie in Erwiderung als seine Ehefrauen zu behandeln. Da er allein durch ihren reinen Dienst zufriedengestellt war, erwiderte der Herr diesen Dienst genau wie ein hingegebener Ehemann. Im Übrigen, oder vielleicht besser abgesehen davon, hatte er es nicht nötig, der Ehemann so vieler Frauen zu werden. Er ist der Gemahl eines jeden. Doch nur wenn jemand ihn als solchen anerkennt, erwiderte er die Beziehung. Diese unverfälschte Zuneigung zum Herrn darf nie mit weltlicher Lust gleichgesetzt werden. Sie ist von rein transzendentaler Natur und das feierliche Verhalten, das die Königin auf natürliche weibliche Weise zeigten, war ebenfalls von transzendentaler Natur da die Gefühle durch transzendentale Ekstase entstanden. Im vorangegangenen Vers wurde bereits erklärt, dass der Herr zwar wie ein weltlicher Gemahl erschien, dass aber in Wirklichkeit die Beziehung zu seinen Frauen transzendentalen Reihen und nicht durch die Erscheinungsweisen der materiellen Natur bedingt war. Ich hatte die nicht durch ihre weiblichen Reize. Ist ein wunderschöner Text, also gerade die Erläuterung ist sehr, sehr spirituell, und vielleicht wollt ihr euch die Referenz kurz notieren. Es ist im ersten Kanto, Kapitel 11, Vers 36. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Deve Gaurani Prajavine Nirvishesha Shunyavadi Ashadari Shadarine Jaya Shri unseren heutigen Seminartag, wo wir noch schön ordentlich frisch sind, mit dem vielleicht heikelsten Thema für einen Brahmachari beginnen, nämlich der Versuchung. Sein Ashram, wenn er in Versuchung gerät. In der Erläuterung haben wir von Amor gehört, dem Liebesgott, der die Aufgabe hat, weltliche Lust zu wecken. Körper sagt, das gesamte Universum bewegt sich, weil die Lebewesen durch die Pfeile des Liebesgottes erregt werden. Alles Geschehen in der materiellen Welt hat seine Ursache in der im Mittelpunkt stehenden Anziehung zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht. Und er sagte, wie das funktioniert. Ein männliches Wesen sucht nach einem weiblichen, das ihm gefällt, und das weibliche Wesen hält nach einem geeigneten männlichen Ausschau. Das ist die Antriebskraft der materiellen Welt. Oder Powerful. Macht. Das ist die Antriebskraft der materiellen Welt. Also nicht einfach nur so ein bisschen so Freizeitvergnügen, sondern es ist die Antriebskraft. Und ich glaube, wenn wir heute in unsere heutige Gesellschaft hineinschauen, würden wir sehen, dass die ganz schön angetrieben wird. Ne? Selbst auf der Seife steht ein Mädel, was die Anziehungskraft erwecken soll. Ne? Also da, ja. In der Sanskrit-Literatur wird diese Antriebskraft als Kamadev bezeichnet, der Ananga ist, der Körperlose. Kamadev ist nicht immer sichtbar, denn er ist Ananga, hat keinen Körper. Er ist verbrannt worden, als Shiva einmal von ihm versucht wurde, da hat er kurz einmal rübergeguckt zu Kamadev, unmöglich, und hat ihn verbrannt. Shiva war gerade am Meditieren gewesen und Kamadev schickte ihn dann eine Frau, die versuchte ihn auf eine bestimmte Art und Weise zu agitieren. Ein bisschen heavy am Morgen das zu hören, ich werde das so dezent lassen. Und Shiva schaute dann nicht auf die Frau, sondern auf Kamadev, der hinter dem Busch stand und mit seinem Bogen da war, nicht? Und hat ihn einfach zu Asche verbrannt. Nicht? Unmöglich, was dir hier einfällt. Wir meditieren gerade. Nicht? So. Kamadev ist Ananga. Aber nicht nur in einem puranischen Sinne, sondern in einem total heute erfahrbaren Sinne. Du weißt nicht, was passiert ist hier. Plötzlich kommt Karma Dev von irgendwo in dich rein, in den Geist hinein, und der Geist ist agitiert, und vielleicht zeigen sich auch körperliche Symptome dieser Agitation. Man wird knallrot und bestimmte körperliche Teile sind in Bewegung, geraten in Bewegung. Nicht? Der Körperlose sucht sich einen Körper, und den er agitieren kann. Ne? Das macht er mit Pfeilen. Diese Pfeilen sind fünf an der Art, und vielleicht, also das würde ich mir notieren an eurer Stelle. Er hat einen Blumenbogen, so heißt es, aber denkt jetzt nicht, oh Blumenbogen, das ist sehr schwache Spannung, die da drin ist. Da ist die Superspannung drauf auf diesem Bogen. Und schießt mit dem ersten Pfeil, der heißt Mohana, Faszination. Man schaut und man, oh, das zieht einen an und man ist fasziniert. Der zweite Pfeil heißt Stambana. Stambana heißt Aufmerksamkeit. Man wird sehr aufmerksam. Und dann der dritte Pfeil, da fängt schon das Gift dieses Pfeiles an zu wirken. Es heißt Unmadana, Berauschung. Berauschung. Unmadana, man wird berauscht. Man denkt dann immer noch so daran, wie ein Berauschter, der ist ja völlig unter dem Einfluss des Alkohols. Und dann kommt jetzt wird es wirklich intensiv, dann kommt Shoshana. Shoshana heißt die intensive Anziehung. Und schließlich Tapana, das Herz entflammt. Anziehung. Nochmal, Mohana, Faszination. Stambana, Aufmerksamkeit. Unmadana, Berauschung. Shoshana, intensive Anziehung. Und Tapana, Entflammung. Diese Pfeile schießt er nacheinander ab. Selbst Shiva, Indra und viele Rishis konnten diesen Pfeilen nicht widerstehen. Und sehr oft kommen diese Pfeile, wie kommen sie? Durch den Blick einer Frau. Die vedischen Frauen wussten das, dass Kamadev durch hier schießt. Und so wird gesagt, dass Ravanas Frauen vom Augenbrauen bis hin zum Augenlid 13 verschiedene Farben anwendeten, um die Augen entsprechend anziehend zu gestalten. Nicht? Ich glaube, für uns klingt das jetzt wie eine etwas aufdringliche Kriegsbemalung, aber ihr könnt euch vorstellen, das war gut, also in diesem relativen Rahmen. Das war bestimmt sehr. So, ihr wisst auch, vielleicht auch indische Frauen machen gerne Gopi-Dots. Nicht? Das ist alles da, damit die Aufmerksamkeit des Mannes hier, wo die Power drin liegt, in den Augen. Also ich weiß, gemacht wird. Selbst Shiva, Indra und viele Rishis konnten diesen Pfeilen nicht widerstehen, die durch den Blick einer Frau ausgelöst wurden. So wie das Herz entflammt, flieht die Vernunft und das Viveka. Viveka heißt Unterscheidungsvermögen, was richtig zu tun ist und was falsch zu tun ist. Und jetzt kommt es, Kinder, also Devotees. Selbst wenn die Indriyas schlafen, also unsere Sinne nicht aktiv sind, wenn wir dann durch die Sanskaras einen solchen Blick einer Frau zugespielt bekommen, uns vielleicht erinnern, wie damals Romy Schneider in dem Alpenfilm geschaut hatte, oder wie damals eine Freundin uns das erste Mal in die Augen gelinst hat und wir so doof waren hinzuschauen und die Pfeile so loskamen, ne? Da kann diese Erinnerung daran wieder anfangen, den gleichen Vorgang, den wir gestern beschrieben hatten, zu beschreiben, dass da die Sanskaras agitiert werden, dann eine Vritti kommt, eine Gedankenwelle, die einen Wunsch transportiert. Für diejenigen von euch, die physikalisch denken, möchte ich euch das mal darstellen. hier mit einem Bild. Stellt euch bitte den Geist vor wie ein Behältnis, den Manas, in dem die Sinneseindrücke da sind. So, da gibt es den unbewussten Geist, der hier irgendwo ist. Und wir transportieren diesen Becher mal ins Unbewusste. So, hier ist ein Sanskara. Ups. Oh. Man darf mit diesen Dingen nicht scherzen, nicht? Hier ist ein Sanskara, der was auslöst. Und dann gerät das in, kommt hier eine Welle rein. Oder in der Badewanne, wenn du die gefüllt hast und mit dem Hammer bang auf die eine Seite tust, dann kommt eine Schwingung in das Wasser hinein, die etwas transportieren könnte, ein Blatt oder vielleicht hat man eine kleine Ente in der Badewanne, also aus Plastik, ne, hier, und die tanzt dann auf und ab und wird transportiert dadurch. So ist es auch, wenn ein Sangskala da ist und die ein Vritti, eine Gedankenwelle auslöst. Die transportiert dann einen Wunsch in unser Oberbewusstsein hinein. Und so, du machst in der, man macht einmal in der Vergangenheit von diesen Pfeilen getroffen worden sein und hat noch und hat vielleicht auch eine Betätigung da, die ein tiefes Sanskaras ausgelöst hat, eine vergangene Tätigkeit. Und dann transportieren die eben Wünsche ins Oberbewusstsein. Vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Wir können da auch einfach sagen, Sanskaras bringen die alten Eindrücke hoch und das ist und unser Wunschapparat geht dann los. So, Prabhupada sagt an einer Stelle, kann sich das. Ich hatte einen, der saß neben mir gestern gebeten, einen Text aus der Gita aufzuschlagen, den ich jetzt brauche. Das war im sechsten, Du bist ein wirklicher Brahmachari, du kannst alles erinnern. Ja. Prabhupada sagt hier zu unserer Situation, ich weiß nicht, ob es hier Naishtika Brahmacharis gibt, braucht ihr auch nicht zu sagen, das ist ein privates Detail, die das nie gemacht haben, diese unzulässige Sexualität. Er sagt, es ist nicht möglich, sagt Prabhupada, richtigen Yoga zu praktizieren, wenn man seinen Geschlechtstrieb nachgibt. Brahmacharya wird deshalb von Kindheit an gelehrt, wenn man noch nichts von Sexualität weiß. Im Alter von 5 Jahren werden die Kinder zur Gurukul geschickt, dem Ort, an dem der spirituelle Meister lebt. Und der Meister erzieht die Knaben, in der strikten Disziplin Brahmacharis zu werden. Ohne diese Grundlage kann man in keinem Yoga Fortschritt machen, weder in Dhyana, Jnana noch in Bhakti. Als Brahmachari wird aber auch derjenige bezeichnet, der den Regeln und Vorschriften des verheirateten Lebens folgt und nur mit seiner Frau eine sexuelle Beziehung unterhält, nur mit der Frau. Und auch das nur unter Regulierung. Ja. Ein solcher enthaltsamer Haushälter Brahmachari wird von der Bhakti-Schule akzeptiert. Doch die Dhyana und die Dhyana-Schule erkennen nicht einmal einen Haushälter Brahmacharya an. Sie fordern kompromisslos völlige Enthaltsamkeit. Worum es mir bei dieser Sache geht, ist zu sagen, wie ernsthaft diese Agitierung sein kann. Also nicht nur, wenn ein Sinnesobjekt da ist, eine Frau vor uns steht, die entsprechende Wünsche erweckt, läuft dieser Ablauf ab. Der läuft auch ab, wenn er einmal in den Sanskaras gespeichert ist. Und hier kommst, nicht nur von einem Leben, sondern von vielen Leben. Wir haben ganz schön was drin an Sanskaras. Wir Westler, wir wollen das gar nicht ausführen. So, um jetzt die Sanskaras niederzumachen, oder niederzuhalten, gibt es 2 Wege. Ich möchte über den einen jetzt kurz sprechen. Das wird jetzt ziemlich intensiv. Das ist der Via Negativa. Ich kann euch schon warnen, schnallt euch an. Der Negative Weg. Das ist zu einem gewissen Sinnteil, wird das auch in der Bhakti erklärt. Aber wir haben mehr ein Via Positiva, wie wir dann gleich sehen werden. Aber ich werde jetzt kurz darüber sprechen, denn es ist wichtig. Prabhupada hatte ein Zitat, was wir ziemlich am Anfang gelegt hat, gesagt, wo er gesagt hatte, man sollte darüber sprechen, dass das ein Problem ist, nicht? Diese Anziehung. Und class after class, hatte er gesagt. Und man sollte darüber sprechen, was unter dem Körper, unter der körperlichen Haut ist und so weiter. Das nennt sich philosophisch der negative Weg. Man beschreibt etwas, als indem man die Illusion da wegnimmt und dann das Negative auch sieht. Narada Muni spricht von diesem Via Negativa, indem er sagt, dass man, wenn man angezogen ist zum materiellen Sinngefreude, wiederholt über die schlechten Konsequenzen dieser Anziehung sprechen sollte. Und das machen wir, wenn wir einem Brahmachari sagen, denk doch mal nach, wohin das führt. Schau dir doch mal diese Verstrickung an, die man da sieht. Kannst du nicht sehen, dass da keine Freiheit ist? Und die Brahmachari nicken dann überzeugt. Ja, so, wer will denn leiden? Nicht mein Hund will leiden. Ganz zu schweigen von mir. So, Shankaracharya, den ich als erstes zitieren möchte, hat das auf den Punkt gebracht. Nachdem du die scheinbare Schönheit der schweren Brüste einer Frau gesehen hast und ihre dünne Hüfte gesehen hast, werde nicht agitiert und falle nicht in Illusion. Denn diese attraktiven Features, diese attraktiven Formen, würde man sagen, sind einfach nur Transformation von Fett, Fleisch und verschiedenen anderen abscheulichen Bestandteilen. Du solltest das in deinem Geist immer wieder und wieder überlegen. Sage ich den Text jetzt nochmal in Englisch. Having seen the supposed beauty of a woman's heavy breasts, plural, and her thin waist, do not become agitated and illusioned. Shankaracharya sagt an einer anderen Stelle, die eine Brust der Frau repräsentiert heavy Anhaftung und die andere Brust schweren Neid. Das tragen die mit sich. Anhaftung und Neid. For these attractive features are simply transformations of fat, flesh and various other disgusting ingredients. You should consider this in your mind again and again. Da wirft man also in seinen Geist so eine kleine Atombombe. Bang! Das ist ja Via Negativa. Ich möchte euch in diesem Sinne noch ein bisschen sagen, was man hier tut. Man tut das, was die Philosophen auch im Mittelalter bei uns getan haben. Die haben sich mit den letztendlichen Dingen beschäftigt und hatten, um nicht abgelenkt zu werden, einen Totenschädel auf ihrem Tisch. Oder ein Gemälde, ganz kurz. Oder diejenigen, die nicht so grafisch werden wollten, hatten ein weißes Tuch, ihr eigenes Leichentuch hängen irgendwo. Die haben sich damit erinnert, erinnere dich, das Leben ist dazu da, wichtige Dinge herauszufallen. Fall nicht dieser physischen Anziehung zum Opfer. Das war unter kultivierten Menschen im Abendland der Fall. Ich hatte mal gehört, mein Urgroßvater hatte das auch noch gehabt. Mein Großvater nicht mehr. Diese Erinnerung. Carpe diem. Nutze den Tag. Nutze die Zeit, die du hast. Ich hatte gestern Syama Chandra gefragt, was sein Eindruck war, als er den aufgebahrte Leiche von den aufgebahrten toten Körper von Dharmakrishna Maharaj in Mayapur gesehen hatte. Und er hat mir gesagt, seine erste Reaktion war, ich muss die Zeit richtig nutzen, die ich habe. Ich werde auch mal da liegen. So, ich nenne das in meiner Sprache, die ein bisschen grafisch ist, die Skelett-Überblendung. Dass man sieht etwas, was einen anzieht, und macht dann wie bei meinem Diaprojektor, wo eine Überblendung möglich ist. Da ist erst ein Bild da und dann wird ein anderes Bild überblendet und entsteht da. So guckt man, wenn man angezogen ist, sieht ein Skelett. Ein vedischer Philosoph sagte einmal: O Totenschädel, vor einiger Zeit hast du mich in Versuchung geführt durch deine leuchtende Haut und deine rosigen Wangen. Doch wo ist jetzt dein Zauber? Wo sind deine honigsüßen Lippen und Lotusaugen jetzt? Sag es mir. Schön gesagt, ne? Weil wir uns wirklich da jetzt beschäftigen mit, will ich euch den gerne nochmal vorlesen, weil wir versuchen in ein bestimmtes Verständnis hereinzukommen. O Totenschädel, vor einiger Zeit hast du mich noch in Versuchung geführt durch deine leuchtende Haut und deine rosigen Wangen. Doch wo ist jetzt dein Zauber? Sag mir, wo sind deine honigsüßen Lippen und deine Lotusaugen? Yes. Das ist typisch der Via Negativa. In anderen Kulturen wird das auch so gemacht. Ich hatte mal einen Freund, der in einem buddhistischen Kloster für 2 Jahre lebte in Thailand. Und der einmal, der war aus Berlin, schwere Probleme hatte mit dem Zölibat. Also schwere, das hat in ihm gepocht und er hat sich da schon mal verleiten lassen zur einsamen Leidenschaft. Und hat wirklich, es war wirklich nicht gut. Und dann ging er zu einem Arzt und sagte: Können Sie mir helfen? Das wütet im Augenblick. Sachinanda Swami hat mal gesagt, es gibt 5 Pfeile. Ich denke, ich habe 6 in mir. Er wusste von ihm einen noch nicht. Ich bin total mad. Das können wir machen. Da sagte der Arzt: Wir müssen noch ein paar Vorbereitungen machen, aber morgen kommt wieder zu mir. Und kam er am Morgen vor dem Frühstück wieder. Er sagte: Wir gehen in den Keller zusammen, aber mach dich auf was gefasst. Er ging dann in den Keller hinein. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, die thailändischen Buddhisten, in Bangkok gibt es ein Restaurant, wo die Fleischgerichte servieren, die total vegetarisch sind. Also wie die das machen ist, die präparieren mit einer ganz alten Kunst, die aus dem buddhistischen Kloster kommt, vegetarische Zubereitung, sodass das genau aussieht wie ein Entenkalbsbraten oder wie das heißt. Ne? Also es sieht, du denkst, das ist jetzt, das hat die Tönung von einem Steak oder was es da so gibt in der Fleischzubereitung. Aber es ist alles vegetarisch. Aber es sieht doch so lebendig aus. Das haben die aus der buddhistischen Tradition. Nämlich aus dem, was ich jetzt im Keller erleben werde mit meinem Berliner Freund. Er geht jetzt rein in den Keller. Und da lag die wunderschönste Frau, die er jemals gesehen hatte. Sie war schlafen. Sie lag dort unten mit wunderschönen Haaren, rosigen Wangen, rosigen Lippen und war anscheinend nackt, denn ihre körperlichen Aspekte, die waren so ein bisschen nur durch ein weiches Tuch, wie so dünn wie ein Dhoti vielleicht, bedeckt. Das lag so über ihr. Und ich sagte, ich wollte aber frei werden jetzt von dieser Anziehung. Und sie lag da und ruhend und der Arzt ging mir nicht und sagt: Geh ganz, komm ganz nah. Schau sie dir genau an. Und dann fing er an, das Tuch nach unten zu ziehen, sie also zu enthüllen. Ging über den schönen Adams ab und kam dahin, wo der das nun wirklich nicht sehen wollte, zu den beiden erhobenen Brüsten. Doch als er dahin kam, zu den erhobenen Brüsten und allen anderen, sah er ein Skelett. Das war so ein Trick, wenn das runterging, die hatten das irgendwie so hochgehoben durch Zweige oder was, sah man einfach nur ein Skelett und ganz heavy Sachen da drin. Magen und so Magen, so halb geöffnet, Mageninhalt. und dann darunter so ein, die Eingeweide, und ihr wisst schon, was in den Eingeweiden drin ist. Man braucht das jetzt nicht so genau zu erklären vom Frühstück. Nicht? Und alles war da. Blaseninhalt und alles sichtbar. Und mein Freund, also der kam erst, das war so, der war so unvorbereitet, der kam erst und dachte, das ging schon wieder los mit seiner Agitation, nicht? Und als es so gerade losging, hat der Arzt so mit unbeweglichem Gesichtsausdruck das Tuch so runtergetan. Nicht? Das sah der Via Negativa. Erinnert euch an diesen Morgen, wo der Vortragsgebende eine Nadel hätte auf den Boden fallen hören, weil die Brahmacharis so aufmerksam zugehört haben. Ich habe es versucht, so spannend zu erzählen, wie das wohl wahrgenommen worden war, damit ihr auch etwas davon habt und das anwenden könnt in eurem Leben. So, das ist gut. Wir wollen jetzt bei der Versuchung geschieht also etwas, wo einfach Ananga, der kommt und uns hineinkommt. Aristoteles sagte einmal, selbst im Hirn des weisesten Mannes gibt es einen Winkel der Törichtkeit. Und das ist die Anziehung zum anderen Geschlecht. Er sagt es so, selbst im Hirn des weisesten Mannes gibt es einen törichten Winkel. So, wenn die Pfeile sitzen, dann wird dieser törichte Winkel zum allüberwinden, nicht? Und man sieht nicht mehr die Dinge, wie sie so sind. Hare Krishna. Nun, diese Vegas, die Triebe, die erweckt werden durch die Betrachtung, sind wie eine Flut, die beschrieben werden von unseren Acharyas, und das heißt, man soll sie überwinden. Wer kennt die sechs Vegas? Einer davon? Ja, was heißt das in Deutsch?
Vega. Der Drang zu sprechen.
Der Drang zu sprechen. Was ist noch ein Vega? Danke. Manasa Vega, der Drang des Geistes, der Drang der Zunge, haben wir noch, ja, der Drang des Magens, der Stomach, wie hat er gehandelt, und der Drang der Genitalien, einen haben wir noch vergessen, der Drang des Zornes. Das sind Dränge, Vegas in Sanskrit. Nur, Krishna sagt, nur wer durch die unaufhörliche Flut von Wünschen nicht gestört ist, die wie Flüsse in den Ozean münden, der ständig gefüllt wird, doch immer ausgeglichen bleibt, kann Frieden erlangen. Und nicht derjenige, der danach trachtet, solche Wünsche zu befriedigen. Es heißt, dass die Vegas so stark sind wie Benzin, das eine powervolle Maschine antreibt, wie zum Beispiel eine Kreissäge. Das sind die Vegas, die bringen die Kreissäge unseres Geistes zum Kreisen. Also die Vegas beeinflussen den Geist, sie sind also eine Kraft, die sich dem Geist mitteilt. Und von dem Geist aus wird der Körper beeinflusst, zu dem die Indriyas gehören. Von dort, von den Indriyas, geht es in die Habits, in die Gewohnheiten herein. Wenn man immer etwas tut mit den Sinnen, entwickelt man eine bestimmte Angewohnheit. Nicht wie Leute zum Beispiel, die rauchen nach dem Essen. Ich glaube, um besser zu verdauen, oder weswegen macht man das? Ja, aber wegen Verdauen, ja. Ja. Oder besserer Geschmack. Das ist auch ein Grund. Ja. Also, ja, das werden dann Gewohnheiten, Rauchergewohnheiten. Das ist so, wenn Selbst im Brahmachari Ashram habe ich schon Brahmacharis gesehen, die so nach dem Prasadam plötzlich ging die Hand so nach rechts. Was willst du denn da machen? Hast du mal eine Marlboro, Sashinandan Swami? Das war so sarkastisch gesagt, ne? Die Gewohnheiten. Das ist, wo wir so drin sind. Und Sexualität ist ebenfalls eine unbeobachtete Gewohnheit in unserem Körper geworden. Wenn man das öfters gemacht hat, dann füllt sich die Kanone auf und das ist eine Gewohnheit einfach, die sich so entwickelt. Deswegen nochmal zurück, wir sagen, was tun wir bei Versuchungen? Versuchungen sind natürlich, denn bei uns haben wir das, wir sind schon so oft drauf reingefallen, wir haben Gewohnheiten der Sexualität und Sangskaras drin in uns. Wir müssen den Geist kontrollieren.